Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Ukraine-Konflikt zeigen sich die bewaffneten Aktivisten im Osten des Landes unnachgiebig. Auch zwei Tage nach der Genfer Vereinbarung weigern sie sich, die von ihnen besetzten Verwaltungsgebäude zu verlassen und ihre Waffen niederzulegen. Die USA forderten deshalb Moskau auf, Einfluss auf die pro-russischen Separatisten zu nehmen. Die ukrainische Regierung kündigte an, während der Osterfeiertage nicht gegen die Besetzer vorzugehen.
Angespannte Ruhe in Donetsk. Auch am Tag 2 nach dem Genfer Abkommen sind die Fronten wie festgefroren. Die prorussischen Regierungsgegner in der Ostukraine wollen sich nicht zurückziehen oder gar entwaffnen lassen, sondern stellen Maximalforderungen. Die Machthaber in Kiew seien durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen, erklärt Separatistenführer Puschilin. Zuerst müsste die Kiewer Übergangsregierung alle Gebäude räumen. Dann könnte man weiter diskutieren. Die Maidan-Aktivisten, die nach wie vor in der Innenstadt Kiews in Zelten kampieren, weisen Forderungen nach einer Entwaffnung und Rückzug zurück. Wissen Sie, die Russen legen Genf so aus, wie sie wollen, und wir legen es anders aus. Aber ehrlich gesagt, dieses Genfer Abkommen, das ist nur Blabla. Alle verstehen das, das ist nur ein Spiel. In Moskau gab Präsident Wladimir Putin am Abend ein Interview. Der Westen solle die Ukraine wirtschaftlich unterstützen. Das Land solle seine Gasschulden bei Russland in spätestens einem Monat begleichen. Wir stellen keine Verbindung her zwischen Wirtschaft und politischem Prozess in der Ukraine. Wir hätten am 7. April 525 Millionen Dollar bekommen sollen. Null Dollar haben wir bislang bekommen. Russlands Präsidialamtssprecher sprach gestern Nacht erstmals von einer verstärkten Truppenpräsenz an der russisch-ukrainischen Grenze. Das Kiewer Institut für Soziologie hat heute eine Umfrage veröffentlicht. Demnach sprechen sich fast 70% der Menschen im Südosten der Ukraine gegen einen Beitritt zu Russland aus.
Vier französische Journalisten sind 10 Monate nach ihrer Entführung in Syrien wieder frei. Sie trafen in der Nacht in der türkischen Grenzstadt Akçakale ein und sollen morgen früh in Paris landen. Die Männer waren im Juni vergangenen Jahres verschleppt worden, 2 von ihnen nördlich von Aleppo, die anderen beiden nahe der ostsyrischen Stadt Raqqa. Ob sie fliehen konnten oder freigelassen wurden, ist noch nicht bekannt.
Sehr glücklich sei er über seine Freilassung, meint der Radioreporter Didier François, müde und mit langem Bart. Und jetzt nach Hause? Inshallah, hoffentlich. 10 Monate war der Reporter mit 3 Kollegen in der Gewalt von Kidnappern. Syrien gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten. Nicht nur, weil Krieg und Kampf immer gefährlich sind für alle Beteiligten, sondern auch, weil einige islamistische Rebellengruppen Journalisten häufig als Spione betrachten und kidnappen oder gar töten. Homs unter Beschuss. Die Bilder sollen von heute sein. Nachprüfbar ist das nicht. Ebenso wenig, ob in der Nähe von Hama gestern tatsächlich Chlor als Waffe eingesetzt wurde, wie Aufständische berichten. Die Patienten drohen zu ersticken. Die Lungen sind geschädigt, sagt der Arzt. Wir behandeln sie mit Sauerstoff und Medikamenten. Die syrische Opposition behauptet, sie habe Beweise für mehrere Chemieattacken der Assad-Truppen in den letzten Monaten und fordert eine Intervention des Auslands. Es gibt immer wieder Chemieangriffe an vielen Orten. Dafür trägt die internationale Gemeinschaft die Verantwortung. Denn sie schaut schweigend und untätig zu, wie ein Volk der Ausrottung entgegengeht. Das syrische Staatsfernsehen sendet zu Ostern aus der Christenstadt Malula nahe Damaskus. Der Bischof preist die Regierung Assad. Vor wenigen Tagen hat die syrische Armee hier die Rebellen vertrieben. Syriens Machthaber sagt, der Krieg wende sich zu seinen Gunsten. Die Aufständischen sprechen von Propaganda. Der Krieg mit Waffen und Worten geht weiter.
Dem designierten iranischen UN-Botschafter Abu Talebi ist es jetzt per Gesetz untersagt, in die USA zu reisen. Präsident Obama unterzeichnete eine entsprechende Vorlage. Sie sieht ein Einreiseverbot für UN-Vertreter vor, die in Spionage oder Terroraktivitäten verwickelt sind. Die US-Regierung wirft Abu Talebi vor, zu der Gruppe gehört zu haben, die 1979 mehr als 50 Amerikaner in der Teheraner US-Botschaft als Geiseln genommen hatte. Der Iraner weist das zurück. Er war damals lediglich übersetzt und für die Gruppe verhandelt. 3 Tage nach dem Fährunglück vor der Küste Südkoreas gibt es so gut wie keine Hoffnung mehr, noch Überlebende in dem Wrack zu finden. Etwa 270 Menschen werden weiter vermisst. Der Kapitän des Schiffes ist heute verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, fahrlässig gehandelt und Menschen in Not in Stich gelassen zu haben. Haftbefehle ergingen auch gegen die 3. Offizierin, die das Schiff unmittelbar vor dem Kentern gesteuert hatte, und gegen den Steuermann.
Er wird der Öffentlichkeit vorgeführt. Ein Prozess steht noch aus, doch der Kapitän der gesunkenen Fähre sieht sich oder wird genötigt zu gestehen. Demütig. Ich habe die Passagiere angewiesen, die Fähre zu verlassen. Und nach einer Zwischenfrage, später dann sagte ich, bleibt an Bord. Es war ja noch kein Rettungsschiff da. Das erklärt nicht, was genau vor dem Unglück auf der Brücke geschah, warum Rettungsboote und Inseln nicht im Wasser waren oder warum der Kapitän als einer der Ersten das sinkende Schiff verlassen hatte. Fest steht, zum Zeitpunkt des Unglücks war die 3. Offizierin auf der Brücke, eine junge, noch unerfahrene Frau, die die Strecke erstmalig befuhr. Auch sie wurde verhaftet. Die Fähre ist jetzt versunken und nach fast 4 Tagen wohl auch die Hoffnung auf Überlebende. Die Arbeiten am Wrack sind lebensgefährlich. Das zeigt das Video eines Tauchgangs. Kaltes Wasser, starke Strömung, fast keine Sicht. Heute Morgen entdeckte ein Taucher durch ein Fenster 3 Leichen. Doch wegen umhertreibender Gegenstände und der begrenzten Zeit unter Wasser musste er zurück und konnte die Körper nicht bergen. Für die Angehörigen sind das die schlimmsten aller Nachrichten. Tag für Tag erleben sie ihre ganze Ohnmacht. Wir Eltern sterben auch, hier an Land. Die Zeit läuft davon, wir können nicht mehr. Die Polizei nimmt jetzt DNA-Proben. Das hilft, Tote zu identifizieren. Für manche Eltern ein erster Schritt in Richtung Abschied.
Mehrere tausend Menschen sind heute bundesweit bei den traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen richten sich vor allem gegen Krieg und Waffenhandel. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Konflikt in der Ukraine.
Krieg wird gemacht, wir stellen uns dagegen. Unter diesem Motto zogen etwa 1000 Menschen durch Berlin auf dem größten der zahlreichen Ostermärsche am heutigen Tag. Sie forderten von der Politik, alles zu unterlassen, was den Frieden in der Welt gefährden könnte.
Wir sind gegen die Kampfdrohnen, die angeschafft werden sollen. Wir sind gegen die Militäreinsätze der deutschen Bundeswehr im Ausland. Wir sind für Verhandeln statt Bomben, egal wo.
In diesem Jahr war es vielen Demonstranten besonders wichtig, ihre Sorge zum Konflikt um die Ukraine auf die Straße zu tragen.
Wir sehen, dass dort die NATO und Russland Interessensphären bekämpfen und das Schicksal der Bevölkerung in der Ukraine, der Menschen, die einfach in Frieden leben wollen, ganz hinten ansteht.
Ich mache mir auch einfach Sorgen um die Krim und hoffe, dass der Frieden erhalten bleibt und alle besonnen bleiben.
Auch beim Ostermarsch Rhein-Ruhr in Duisburg forderten die Teilnehmer vom Westen einen anderen Umgang mit der Ukraine-Krise.
Verhandeln, ganz einfach.
Aber auch nicht wegen wirtschaftlicher Interessen zu forsch mit Sanktionen umgehen.
Die Sanktionen zurücknehmen und mit Russland so gleichberechtigt verhandeln. Nicht Druck ausüben und glauben, damit kann ich verhandeln.
Ostermarsch auch in Mannheim. Bundesweit waren etwa 10.000 Demonstranten unterwegs, ungefähr so viele wie im letzten Jahr.
Ein Lehrer der Odenwaldschule steht im Verdacht, Kinderpornografie zu besitzen. Wie eine Sprecherin der Schule in Heppenheim mitteilte, stellte die Polizei in der Wohnung des Mannes bereits vor 10 Tagen Dateien und persönliches Material sicher. Dem Lehrer sei fristlos gekündigt worden. Die Odenwaldschule wurde in den vergangenen Jahren von einem Missbrauchsskandal erschüttert, nachdem Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe bekannt geworden waren.
In Polen ist der Opfer des gescheiterten Aufstandes im Warschauer Ghetto vor 71 Jahren gedacht worden. Am Denkmal der Helden des Ghettos wurden Kränze niedergelegt. Am 19. April 1943 hatten internierte Juden versucht, sich gegen die deutschen Besatzer aufzulehnen. Nach wenigen Wochen wurde der Aufstand von den Nationalsozialisten blutig niedergeschlagen.
Am Mount Everest haben Suchmannschaften ein weiteres Todesopfer des Lawinenunglücks geborgen. Damit stieg die Zahl der gefundenen Leichen auf 13. Drei Bergsteiger werden noch vermisst. Mehr als 24 Stunden nach dem Unglück gibt es keine Hoffnung mehr, sie lebend zu finden. Die Gruppe nepalesischer Bergführer war gestern von einer Lawine verschüttet worden. Es ist das bisher schwerste Unglück dieser Art am höchsten Berg der Erde. Die US-Raumfahrtbehörde NASA schickt weiteres Material zur internationalen Raumstation ISS. In der vergangenen Nacht startete der private Raumfrachter Dragon von Cape Canaveral aus. An Bord sind unter anderem Ersatzteile für einen defekten Computer der ISS. Die NASA ist nach dem Ende ihres Space Shuttle-Programms auf russische Transporter oder, wie im Falle des Dragon, auf private Anbieter angewiesen. In der Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Norddeutschen gewannen zu Hause mit 3:1 gegen 1899 Hoffenheim.
Bremens Trainer Dutt ging ebenso euphorisch wie unfreiwillig zu Boden. Der 3:1 Erfolg gegen Hoffenheim war eine Mischung aus Glück, Können und Leidenschaft in Grün-Weiß. Werder geriet schon in der dritten Minute in Rückstand. 0:1 Kevin Volland. Beim 1:1 von Bargfrede in der 18. Minute lenkte der Hoffenheimer Rudi den Ball unhaltbar ins eigene Tor. Anschließend gab es Kurioses im Weserstadion. Bargfrede gritschte unbeabsichtigt seinen eigenen Mannschaftskapitän in den vorläufigen Krankenstand. Fritz musste mit dickem Knie auf die Bank. Pech für die Gäste. Der Schiedsrichter Dankert das mögliche 1:2 wegen eines vermeintlichen Fouls von Salihovic nicht anerkannt. In der 78. Minute bekam Werder eine Ecke, obwohl mit Gebre Selassie ein Grüner als letzter am Ball war. Ecke, Hand, Kopfball Garcia, Spiel gedreht. Kurz vor Schluss faulte Garcia den eingewechselten Modest. Elfmeter, Hoffenheim. Aber Salihovic scheiterte an Bremens Keeper Wolf. In der Nachspielzeit noch das 3:1 durch Petersen. Bremen holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Der SC Freiburg feiert nach dem 4:2-Erfolg gegen Mönchengladbach einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die erste Hälfte dominierte allerdings der Gast, der durch Hermann nach 9 Minuten in Führung geht. Der Ausgleich nach dem Wechsel. Memedi in der 51. Minute sein Schuss abgefälscht von Jaschke. Nachdem Mönchengladbach einen Foulelfmeter vergeben hat, erzielt Oliver Sorg sehenswert das 2:1 für die Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt spielt Freiburg bereits in Überzahl. Granit Xhaka hatte gelb-rot gesehen. Das 3:1 dann in der 72. Minute Klaus auf Darida. Den vierten Treffer des SC Freiburg leitet Mönchengladbachs Dominguez mit diesem Fehlpass ein. Memedi zum 4:1. 3 Minuten vor dem Ende. Den Schlusspunkt setzt dann Harvard Nordfeld unmittelbar vor dem Abpfiff zum 4:2 Endstand. Freiburg gewinnt auch das vierte Heimspiel in Folge.
Die weiteren Ergebnisse: Dortmund-Mainz 4:2, Augsburg-Berlin 0:0, Braunschweig-München 0:2. Im Spiel Hamburg gegen Wolfsburg steht es kurz vor dem Ende 1:3. Bereits am Donnerstag gewann Hannover in Frankfurt mit 3:2. Morgen trifft dann noch Nürnberg auf Leverkusen und Stuttgart empfängt Schalke. Die Tabelle. Auf den vorderen Plätzen keine Veränderungen. Meister München, Dortmund und Schalke auf den direkten Champions-League-Plätzen. Leverkusen auf dem Qualifikationsrang. Wolfsburg, Mönchengladbach und Mainz zurzeit auf Europa-League-Kurs. Die zweite Hälfte. Werder Bremen auf Rang 11 so gut wie gerettet. Frankfurt, Freiburg und Hannover nur noch mit geringen Abstiegssorgen. Stuttgart einen Punkt vor der Abstiegszone. Dort Hamburg, Nürnberg und Schlusslicht Braunschweig. Die Lottozahlen. 3, 4, 25, 46, 47, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Das war die erste Tagesschau aus unserem neuen Studio. Mehr zu seinen technischen Möglichkeiten finden Sie auf tagesschau.de. Dort können Sie auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostersonntag, den 20. April.
Deutschland liegt zwischen einem Tief über Südeuropa und einem Hoch im Norden. In einer östlichen Strömung wird dabei mäßig warme, teilweise auch feuchte Luft zu uns geführt. Heute Nacht ist es im Norden meist sternenklar. In der Mitte und im Süden teils klar, teils stark bewölkt. Hier sind vereinzelt Schauer unterwegs. Morgen ist es vielerorts freundlich, mit Sonne und lockeren Wolken. Nur im Süden und Südwesten ist es gebietsweise dichter bewölkt. Ab dem Nachmittag entwickeln sich vereinzelte Schauer oder Gewitter. Überwiegend bleibt es aber trocken. Der Wind weht mäßig, im Norden frisch, an den Küsten und in Schauernähe auch stark. In der Nacht bleibt es an Ruhr und Oder mit 11 Grad am mildesten, am Alpenrand leichter Frost. Morgen werden Höchstwerte zwischen 14 Grad auf Rügen und 22 Grad an der Oder erreicht. Am Ostermontag scheint in der Mitte zunächst häufig die Sonne, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Später ziehen gebietsweise Schauer oder Gewitter durch, die auch kräftig sein können. Auch Dienstag und Mittwoch gibt es nach meist freundlichem Beginn mancherorts zum Teil kräftige Schauer und Gewitter.
Thomas Roth meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Warum ostukrainische Fußballfans für die Einheit des Landes sind und weshalb die barocke Fassade des Berliner Stadtschlosses auf der Kippe steht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.